Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Alexander Moritz, guten Morgen. Russland und der Westen. Seit dem Konflikt um die Ostukraine sind die Beziehungen schlecht wie lange nicht. Nun könnte Russland auch noch den Europarat verlassen. Um das zu verhindern, sind die westeuropäischen Staaten offenbar zu Kompromissen bereit. Der EU-Beitritt hat vieles verändert in Rumänien, auch die Essgewohnheiten. Wieso selbst in abgelegenen Karpatendörfern immer mehr spanische Tomaten auf dem Teller landen, beleuchten wir in einer Reportage. Und wir blicken nach Albanien. Dort sind die Demonstrationen gegen die Regierung in Gewalt umgeschlagen. Wir berichten über die Hintergründe. Das ist Europa heute im Deutschlandfunk. Schön, dass Sie dabei sind. Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Dafür steht der Europarat und der dazugehörige Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. 47 Staaten gehören der Organisation inzwischen an. Neben den westlichen Demokratien der Europäischen Union auch autoritäre Staaten wie die Türkei, Aserbaidschan und Russland. Der Europarat gilt daher als wichtige Dialogplattform zwischen Ost und West. Doch die Organisation steckt in einer der wohl schwersten Krisen ihres Bestehens. Wegen der russischen Annexion der Krim und des Vorgehens in der Ostukraine hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats Sanktionen gegen Russland verhängt. Russland hat daraufhin seine Abgeordneten abgezogen und seit 2 Jahren zahlt das Land auch keine Mitgliedsbeiträge mehr. Deswegen droht Russland nun der Ausschluss. Wie die Zusammenarbeit doch noch zu retten ist, darüber wollen die Außenminister des Europarats Ende der Woche bei einem Treffen in Helsinki beraten. Am Telefon spreche ich jetzt mit Daniel Höltgen, Sprecher des Europarats. Guten Morgen nach Straßburg.
Guten Morgen aus Straßburg.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Russland den Europarat tatsächlich verlässt?
Nun, wie Sie in dem Anspannen gesprochen haben und was Sie uns geschildert haben, ist absolut richtig. Es gab Sanktionen. Man hat der russischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung das Wahlrecht entzogen 2014 nach der illegalen Annexion der Krim. 2015 hat man das wiederholt und seit 2016 sind die russischen Delegierten nicht mehr erschienen. Und dann kam auch noch dazu, dass 2017 die russische Föderation entschieden hat, keine Beiträge mehr zu zahlen. Das Komplizierte an dem Verfahren ist, dass die Parlamentarier auch unsere wichtigsten Stellvertreter wählen, nämlich die Richter am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und auch den Generalsekretär. Ein neuer wird jetzt am 26. Juni gewählt. Und auch die Menschenrechtskommissarin wurde bisher nicht mit den Stimmen aus Russland gewählt. Damit könnte der Europarat für Russland an Legitimität verlieren. Und Russland hat auch selbst damit gedroht, den Europarat zu verlassen, wenn es hier keine Lösung gibt. Und daher ist dieses Treffen am 17. Mai, also am Freitag in Helsinki, so wichtig. Außenminister Maas nimmt daran teil, auch der Außenminister aus Russland nimmt teil, um eben eine Lösung zu finden aus diesem institutionellen Konflikt.
Wie könnte denn eine solche mögliche Lösung, ein Kompromiss mit Russland aussehen? Zeichnet sich da jetzt schon etwas ab im Vorfeld?
Ja, bereits im April hat die Parlamentarische Versammlung selbst einen Bericht angenommen, nachdem in Zukunft eben ein gemeinsames Verfahren entwickelt werden muss. Also nicht nur die Parlamentarische Versammlung, sondern auch das Ministerkomitee, die 47 Mitgliedstaaten beteiligt sein müssen, um eben ein Land zu sanktionieren nach einem sehr präzisen Prozess, schrittweise mit einem Monitoring-Verfahren, das dann letztlich zu einem Ausschluss führen könnte. Aber wichtig ist eben, diesen Prozess auf eine rechtlich sichere Grundlage zu stellen. Und dazu scheint es eine Mehrheit zu geben. Im Übrigen wollen die großen Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich, Präsident Macron hat das letzte Woche auch nochmal wiederholt, einen Verbleib Russlands im Europarat. Es geht um die 144 Millionen europäischen Bürger und Bürgerinnen in Russland, also die russischen Bürger, die Möglichkeit haben, an den Gerichtshof zu gehen. Es geht um die Menschenrechtskonvention. Es geht darum, Russland noch in einem Verbund zu halten und nicht Russland zu isolieren, beziehungsweise zu erlauben, dass sich Russland isoliert.
Das ist also eine Art Entgegenkommen auch von Seiten der westlichen Staaten, denn Russland hat ja genau das gefordert, dass sie das Stimmrecht zurückbekommen und dass es ihnen auch in Zukunft nicht mehr so einfach von der parlamentarischen Versammlung entzogen werden kann. Bekommt der Europarat dadurch nicht eine Art Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man die Annexion der Krim jetzt doch einfach so hinnimmt und mit den Sanktionen eben die wieder zurückzieht?
Nein, im Gegenteil. Es geht ja bei der EU genauso wie beim Europarat um eine neue Situation. Wie gehen wir mit Staaten um, die sich nicht mehr an die Spielregeln halten? In der EU hat man das Artikel 7-Verfahren und man wendet es ja bereits gegen Polen an. Und bei uns haben wir im Statut, in der Satzung auch eine klare Regelung nach Artikel 8 und 9 kann man ein Land ausschließen. Und zwar müssen das die Mitgliedstaaten beschließen. Nach Artikel 8 und 9 können Sie das mit 2/3 Mehrheit beschließen. Es ist also fast leichter, bei uns ein Land auszuschließen, als bei der EU. Nur müssen das eben beide Flügel der Organisation, die parlamentarische Seite und die Mitgliedstaaten, gemeinsam beschließen. Und ich glaube, dadurch wird der Europarat noch glaubwürdiger, wenn man jetzt ein neues Verfahren beschließt und wenn man zunächst einmal wieder den russischen Delegierten erlaubt, an der Wahl des Generalsekretärs teilzunehmen. Sonst wäre Russland isoliert und die Gefahr besteht tatsächlich, dass Russland dann seinen eigenen Weg geht, ohne jede Einbindung in die europäische Gemeinschaft, in die europäische Wertegemeinschaft.
Und das sagt Daniel Höltgen, Sprecher des Europarates zum Umgang mit Russland. Darüber werden die Außenminister der Europaratsstaaten am Ende der Woche entscheiden. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Gemüse aus dem eigenen Garten, was in Deutschland fast eine Art Luxus ist, das war in Rumänien bislang normal. Fast 5 Millionen Rumänen, etwa ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung, lebten bis vor ein paar Jahren von selbst angebauten Produkten. Was übrig blieb, das verkauften sie auf dem Markt. Doch seit Rumänien vor 12 Jahren der EU beigetreten ist, lohnt sich diese Form der Landwirtschaft nicht mehr. Wie die EU die Speisezettel der Rumänen verändert, berichten Leila Knüppel und Manfred Götzke.
Bevor Torda Coman selbst frühstückt, sind die Schafe dran. Morgens um 6:30 in Moisei, einem kleinen Dorf in den rumänischen Karpaten.
Wir haben 7 Schafe, eine Kuh und eine Ziege. Da vorne ist die. Ja, und dann haben wir noch so ungefähr 1,5 Hektar Land. Da bauen wir Kartoffeln, Zwiebeln, Bohnen und Gurken an. Wir müssen eigentlich nur Öl, Zucker und Brot kaufen.
Fast jeder der 9000 Einwohner des Dorfes hat das bis vor ein paar Jahren so gemacht, hat ein paar Hühner gehalten, Kartoffeln selbst angebaut. Nur so konnten viele durch die unsicheren Nachwendejahre kommen und überhaupt überleben, erzählt Coman. Er beginnt Heu in die Futterraufe der Schafe zu füllen. Früher hat Coman auf einer staatlichen Genossenschaft als Traktormechaniker gearbeitet. Heute bekommt er eine kleine Rente.
Ich habe 220 Euro Rente. Davon allein kann man nicht leben. Die Preise sind wie bei euch in Deutschland. Verglichen mit dem, was man hier verdient, sind sie sehr hoch.
Fast 5 Millionen Rumänen, etwa 30% der Erwerbstätigen, lebten bisher wie Torda und Maria zum größten Teil von ihrer eigenen Produktion. Sie haben 1-2 Hektar Land und ein paar Tiere. Manche bauen gerade so viel an, wie sie selbst brauchen. Andere verkaufen ihre Produkte auf kleinen Märkten oder an Nachbarn. Doch seit Rumänien 2007 der EU beigetreten ist, eröffnen überall im Land Supermärkte wie Lidl, Penny, Kaufland oder Carrefour ihre Filialen. Innerhalb weniger Jahre sind sie wie Pilze aus dem Boden geschossen. Der EU-Binnenmarkt macht es möglich. Die Subsistenzlandwirtschaft, sie schwindet. Das Agrarland Rumänien, einst eine der Kornkammern Europas, wird mit Agrarprodukten aus Westeuropa geflutet. Während Torda die Schafe füttert, melkt Maria ihre einzige Kuh. Im Halbdunkel des kleinen Holzstalls lässt sie routiniert die Milch aus dem Euter in den Metallheimer spritzen. Etwa 17 Liter gibt die Kuh jeden Tag. Eigentlich zu viel für die Familie.
Da. So,
fertig. Tja, wem soll ich sie verkaufen? Wem? Letztes Jahr habe ich die Milch mal ins Dorf gebracht zur Molkerei. 17 Cent pro Liter haben die gezahlt. Das lohnt sich doch nicht.
Subventionen vom Staat oder der EU bekommt sie für ihre Milch nicht. Die gibt es erst ab 3 Kühen. Überhaupt, die Politik scheine sich nicht besonders um sie zu kümmern, meint Maria und greift sich ihren Milcheimer. Wer weiß, wie lange die Kumans die Kuh überhaupt noch behalten werden. Der Schweinekoben steht jedenfalls schon leer.
Es lohnt sich nicht mehr. Wenn wir selber Schweine halten, kostet uns das 4-5 Euro pro Kilo, allein für das Futter, plus die ganze Arbeit. Das Schweinefleisch bei Lidl oder Penny kostet 3 Euro das Kilo. Und das ist dann Fleisch ohne Knochen. Zu dem Preis kann keiner produzieren in Rumänien.
Auf dem Viehmarkt in Borșa, dem Nachbarort von Moisei, wurde früher mehr angeboten. Ein paar Hühner, ein paar Pferde, 3 Kühe stehen heute zum Verkauf. Statt der Tiere werden nun auch Grabsteine, Energiesparfenster und Autoreifen verkauft. Auf dem Gemüsemarkt nebenan sieht es zwar noch etwas lebhafter aus, aber so richtig viel ist hier auch nicht mehr los. Vor allem ältere Männer mit Pelzmütze und Frauen mit Kopftüchern schieben sich an den Stand von Marius Timiș und seinen Eltern vorbei.
Wir verkaufen rumänische Produkte, alles bio. Rumänische Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, alles von uns selbst angebaut. Eigentlich lohnt es sich nicht mehr, sehr viel Arbeit, kaum Profit. Vor einigen Jahren war hier viel mehr los. Heute kaufen die Leute im Supermarkt. Da verkaufen sie Importware, die ist billiger als die rumänische. Mit den Preisen können wir nicht konkurrieren.
Danulo hat Subventionen. Profitieren Sie nicht auch von den EU-Subventionen?
Kaum. Wir haben nur 5 Hektar. Da gibt es kaum Subventionen.
Die Supermarkttomaten und Gurken aus Spanien und den Niederlanden sind oft günstiger. Das liegt auch an den ungleichen EU-Subventionen. Rumänische Bauern erhalten pro Hektar nur 1/3 dessen, was Bauern aus den westlichen EU-Staaten bekommen. So können selbst rumänische Betriebe mit großen Ackerflächen nur schwer mithalten, trotz des fruchtbaren Bodens und der geringen Arbeitskosten. Direkt neben dem Gemüsemarkt befindet sich die Filiale einer deutschen Discounterkette. Der Parkplatz ist proppenvoll, selbst jetzt an einem Vormittag unter der Woche. Eine Parkbucht nur nach langem Suchen und Warten zu finden.
Ich kaufe bei Penny ein, weil mir die Preise gefallen. Es ist hier viel billiger als auf dem Markt. Und man findet hier alles.
Drin all das, was auch in Deutschland in den Regalen zu finden ist. Paprika aus Spanien, Tomaten aus den Niederlanden, Kartoffeln aus Polen. Die Produkte der rumänischen Bauern sind den Ketten zu teuer. Außerdem sind die Produktionsmengen der kleinen Betriebe zu gering für Lidl, Penny und Co. Eigentlich müssten sich die rumänischen Bauern zu Genossenschaften zusammenschließen. Doch das lehnen die meisten ab. Schließlich haben viele noch die Zwangskollektivierung im Kommunismus erlebt. Eine ältere Dame mit Kopftuch schiebt ihren Einkaufswagen zum Auto.
Seit es den Laden hier gibt, kaufe ich nur noch hier ein.
Und auf dem Markt nebenan?
Da gehe ich nur ganz selten hin. Der Supermarkt ist genauso weit weg und die Preise sind niedriger.
Hinter uns fluchen einige Autofahrer. Sie wurden von einem Dacia eingeparkt. Müssen nun warten, bis der Fahrer geruht, seinen Einkauf zu beenden. Schließlich werden sie vom Warten erlöst, aus ihren Parklücken befreit und brausen davon. Frische und kleine Preise, die findest du immer hier, verkündet eine meterhohe Werbetafel an der Ausfahrt des Discounters.
Der europäische Binnenmarkt hat die Einkaufsgewohnheiten in den rumänischen Karpaten deutlich durcheinandergebracht. Eine Reportage war das von Manfred Götzke und Laila Knüppel. Morgen an dieser Stelle berichten wir, was der EU-Beitritt an den rumänischen Grenzen verändert hat. Demonstrationen gegen die Regierung gibt es in Albanien schon seit Monaten. Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug und Korruption vor und verlangt vorgezogene Neuwahlen. Doch die Regierung bleibt stur. Auch am Wochenende gingen in der Hauptstadt Tirana Menschen auf die Straße. Dieses Mal ist der Protest teilweise in Gewalt umgeschlagen. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. Über die aufgeheizte Stimmung in Albanien berichtet Clemens Fehrenkotte.
Samstagabend in Tiranas Innenstadt. Die bislang folgenschwersten Proteste der rechtskonservativen Demokratischen Partei, der größten Oppositionspartei, gegen Ministerpräsident Edi Rama. Während die schätzungsweise 40.000 Demonstranten zum ganz überwiegenden Teil friedlich bleiben, wirft eine Gruppe von einigen Dutzend Männern immer wieder Brandsätze auf das Regierungs- und das Parlamentsgebäude, auf das Hauptquartier der Polizei und auch zum Teil auf Menschen. Montagabend vor dem Ministerratsgebäude in der albanischen Hauptstadt. Erneut sind Tausende von Demonstranten bei strömendem Regen dem Aufruf von Luzim Bascha gefolgt, dem Chef der oppositionellen Demokratischen Partei. Regierungschef Edi Rama muss weg, ruft Bascha seinen Anhängern zu. Die Regierung könne nicht dem Druck der Straße weichen, das komme nicht in Frage. Der 2017 wiedergewählte Ministerpräsident Edi Rama machte am Dienstag in Tirana erneut klar, dass er von der Verweigerungshaltung der Opposition nichts hält. Die Molotow-Cocktails, die Sprengkörper, sind kein Regierungsprogramm. Ebenso wenig eine Alternative zum Regieren. Sie sind jedoch das sichere Mittel, um das Gesicht Albaniens vor den Augen der Welt zu verletzen, die Wirtschaft des Landes und die privaten Familienbetriebe derjenigen zu beschädigen, die in diesem Land leben. Im Februar zogen, ein beispielloser Akt in der 28 Jahre alten Demokratie Albaniens, alle 57 Abgeordneten der Opposition aus dem Parlament, legten ihre Mandate nieder. An ihrer Stelle traten neue Abgeordnete, die als Nachrücker über die Listen der Oppositionsparteien nun im Parlament sitzen. Alexander Cipa, der Vorsitzende der Albanischen Journalistenunion, fasst die vertrackte innenpolitische Lage so zusammen. In Albanien herrscht eine komplizierte politische Situation, weil die beiden politischen Lager diametral gegnerische Haltungen zueinander einnehmen. Die Opposition als die wichtigste Institution, die durch die Alternativen konkurrieren sollte, hat das Parlament boykottiert, was eine anti-institutionelle Haltung ist, und sie geht auf die Straße. So oft die Politik auf die Straße geht, werden das Land und die Gesellschaft, wenn nicht vom Chaos, doch von Instabilität bedroht. Ende Juni stehen Kommunalwahlen an, die Bascha boykottieren will. Zu Recht weist er auf eine der großen Schwachstellen der Regierung von Ministerpräsident Edi Rama hin. Diejenigen Verfassungsinstitutionen, die für einen Rechtsstaat unerlässlich sind, funktionieren nicht, weil die entsprechenden Posten nicht besetzt sind. So ist das Verfassungsgericht seit Monaten nicht arbeitsfähig, der oberste Gerichtshof gleichermaßen, ebenso die Kontrollinstanzen zur Überwachung der Regierung, etwa bei der Überprüfung der öffentlichen Finanzen. Ministerpräsident Edi Rama bietet der Opposition jetzt an, ihre Vorschläge für die Wahlreform vorzulegen und diese dann gemeinsam mit den neuen Abgeordneten der Opposition im Parlament zu verabschieden. Doch darauf hat Oppositionschef Bascha nur die eine Antwort. Wir sind entschlossen in unserem Kampf ohne Rückkehr für Freiheit, für Demokratie, für ein Albanien wie ganz Europa. Woraufhin die Menge echot: Wir wollen Albanien wie ganz Europa.
Eine Einigung zwischen Opposition und Regierung ist also nicht in Sicht und so werden die Demonstrationen in Albanien wohl weitergehen, Clemens Fehrenkotte berichtete. Das war Europa heute. Nach den Nachrichten beschäftigt sich unser Religionsmagazin Tag für Tag unter anderem mit einem neuen Dokumentarfilm über Papst Benedikt den 16. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Alexander Moritz. Kommen Sie gut durch den Tag.